Heute kommen wir zu Psalm 22, dem wohl berühmtesten der messianischen Psalmen. Wir lesen das ganze Kapitel zusammen durch. Reihum beginnt jemand mit Psalm 22, Vers 1.
Dem Vorsänger, auf Hinden der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist weit entfernt davon, mir zu helfen, zu hören auf die Worte meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tage, und du antwortest nicht, und auch des Nachts habe ich keine Ruhe. Aber du, der Heilige, bleibst Israels Lobgesandt. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten auf dich und du errettetest sie.
Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm.
Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer.
Es umringen mich große Stiere, mächtige Ochsen von Basan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe.
Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbraten.
Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand.
Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke. Eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's.
Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird ihm vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan.
Ja, wir haben das auch schon gesehen. Ein Psalm von David, der aber eindeutig nicht von David handelt. Wo David eindeutig nicht seine eigenen Erfahrungen beschreibt. Ein Psalm, wo es eindeutig um Davids Erfahrungen geht, ist zum Beispiel Psalm 3, wo David selber in der Überschrift schreibt, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Dann wird klar, dass das, was der Psalm ausdrückt, eben diese Not ausdrückt, die er erlebt hatte, als er vor seinem eigenen Sohn fliehen musste. Aber in Psalm 16 hatten wir letztes Mal einen Psalm gefunden, von dem Petrus selbst in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 erklärt, unser Vater, der Patriarch David, ist gestorben und sein Körper hat die Verwesung erlebt. Aber in diesem Psalm schreibt David davon, dass der Körper nicht verwesen soll. So hatten wir das gesehen in Psalm 16, Vers 11. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und so konnte Petrus in Apostelgeschichte 2 beweisen, Psalm 16 handelt nicht von Davids eigener Erfahrung, denn er selber ist verwest, aber er spricht hier von jemandem, der stirbt und nicht verwesen wird. So erklärt der Apostel, David war ein Prophet und er hat vorausschauend von der Auferstehung des Messias gesprochen. Nun haben wir dasselbe hier im Psalm 22. Wie können wir beweisen, dass es sich hier nicht um Davids Erfahrungen handelt? Können wir da ein paar Dinge zusammentragen?
Zwei steht ja schon. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat ja der Jesus gesagt.
Ja. Gut, dann könnte jetzt jemand argumentieren, ja, das war Davids Psalm und der Herr Jesus hätte den Psalm von David einfach gebetet, ja? Aber einen eindeutigen Beweis, dass es hier nicht um David geht.
Sie teilen meine Kleider unter sich.
Ja.
Sie haben meine Hände und Füße durchgraben.
Ja, also jetzt haben wir zwei Argumente. Das finden wir eben, wie gesagt, bei den Kleidern nirgends im Leben von David beschrieben. In 1. und 2. Samuel, dass man seine Kleider zerteilt hätte. Aber noch viel ausdrücklicher, das, was wir in Vers 17 finden am Schluss, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das hat David nie erlebt. Also spricht er auch hier prophetisch über einen anderen. Im Judentum ist Psalm 22 auf den Messias bezogen worden. Und zwar in der rabbinischen Literatur, in dem Buch Besikta Rabbati, in Kapitel 36 und 37, werden Verse aus diesem Psalm zitiert. Und dann wird gesagt, dass sich das auf den Messias bezieht, der für die Sünden Israels leiden soll. Also sogar im Judentum wurde dieser Psalm ganz klar auf den Messias bezogen.
Das Buch ist nach Christi Tod geschrieben worden.
Dieser Kommentar, dieser jüdische. Ja, aber das macht das Ganze noch erstaunlicher. Denn eigentlich müsste man ja erwarten, das rabbinische Judentum möchte ja nichts damit zu tun haben, dass Jesus Christus die Erfüllung von messianischer Prophetie wäre. Also da wäre ja ein Interesse, eben die Interpretation von einem leidenden Messias nach Psalm 22 ja nicht messianisch zu verstehen. Und trotzdem tun sie es. Also unabhängig davon, dass in Jesus Christus sich genau das erfüllt hat. Denn durch die Kreuzigung wurden ihm Hände und Füße durchbohrt. Und trotzdem findet man im Judentum völlig unabhängig diese Auslegung.
Noch einen zweiten Fall im Grunde genommen. Man erwartet dann ja theoretisch noch einen, eine zweite Person, die auf diese Weise
ja, stirbt. Ja, natürlich. Also im Judentum hat man dann argumentiert, der Messias ist noch nicht gekommen, aber man hätte ja eben sich sagen können, aber Psalm 22 bezieht sich nicht auf den Messias, weil sich das so deutlich in Jesus Christus so erfüllt hat, ja. Und trotzdem blieben sie bei dieser Überzeugung. Das heißt also, die Auslegung, bei Christen könnte man sagen, die legen das so aus, weil das jetzt schön passt auf Jesus Christus. Aber im orthodoxen Judentum kommt man auf die gleiche Auslegung, ganz unabhängig eben von dem Ereignis einer Kreuzigung. Ja, wir haben das ja schon früher gesehen, dass man im Judentum festgestellt hat, dass es eben im Alten Testament Stellen gibt von einem Messias, der leidet, und einem Messias, der herrscht. Und weil man Mühe hatte, diese beiden Beschreibungen zusammenzubringen, hat man dann eben gesagt, es gibt zwei verschiedene Messias. Der Messias, Sohn des Josef, das ist der Leidende, der leidet eben so, wie Josef gelitten hat. Und der Messias, Sohn Davids, das ist der, der herrschen wird, so wie David geherrscht hat. Aber das Interessante ist ja, ja, Josef hat gelitten, er wurde von seinen Brüdern verworfen. Und sie haben ihn später auch nicht erkannt. Aber Josef ist später zum Herrscher geworden über Heiden und danach dann auch über seine eigenen Brüder. Also haben wir in der Josefsgeschichte eigentlich eine Zeit des Leidens und dann des Herrschens. Und so ist eben auch die Lehre des Neuen Testaments. Jesus Christus ist der leidende Messias. Das hat sich erfüllt in der Vergangenheit. Aber in der Zukunft wird er kommen als der herrschende Messias. Es sind nicht zwei verschiedene Personen. Es ist ein und dieselbe. Und in der Davidsgeschichte haben wir eigentlich auch beides beieinander. Denn in der ersten Lebensphase wurde David verfolgt. Von seinem eigenen Volk. Gehasst und abgelehnt. Und später ist er zum Herrscher über sein Volk geworden. Auch da haben wir in einer Person sowohl den Leidenden als auch den Herrschenden. Aber obwohl David also in seinem Leben ein Vorgeschmack, ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus Christus, hat er aber das nie selber erlebt, Hände und Füße durchgraben. Also so sprach er prophetisch von dem Messias, der kommen sollte. Ja, aber eben die rabbinische Auslegung vom Psalm 22 zeigt, dass eben überhaupt keine Voreingenommenheit bestehen kann, wenn man Psalm 22 eben auf den Messias bezieht. Das ist das Eindrückliche. Ja, also sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Genau das ist geschehen bei der Kreuzigung. Frage, wann wurde Psalm 22 geschrieben?
Ja, wenn David das geschrieben hat, muss es 500, 600 Jahre vorher gewesen sein.
Sogar noch mehr? Ja, also nach ganz strikter Chronologie des Alten Testaments kommt man mit David sogar auf das 11. Jahrhundert vor Christus. Damals gab es die Kreuzigung.
Das ist gut, noch nicht einmal.
Gar nicht, nein. Das wurde erst viel Jahrhunderte später erfunden. Von den Persern wissen wir, dass sie das praktiziert haben, also in der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus. Dann haben es später die Griechen übernommen und schließlich auch die Römer. Und die haben diese grausame Todesart noch weiter perfektioniert, indem sie Elemente einbrachten, die das Leiden möglichst verlängern sollte, bis 14 Tage war möglich. Und zwar so, dass bei dieser Peinigungsart geht langsam, steigt eine Körperfunktion nach der anderen aus. Also heute weiß man medizinisch, wie das geht, bis der Tod erreicht ist. Aber so eben eine Funktion um die andere, bis es schließlich zum Erstickungstod kommt. Ja, also das ist auch schon erstaunlich, eben dass der Tod des Messias beschrieben wird auf eine Art und Weise, die erst viel später nach David überhaupt eingeführt wurde. Was weist noch auf eine Kreuzigung hin in diesem Psalm?
Ja,
Ja, in welchem Vers?
18.
Jawohl. Was hat das mit Kreuzigung zu tun?
Ich denke, wenn man so angenagelt ist, dass einem alle Glieder wehtun wahrscheinlich.
Ja, und es ist so, bei der Kreuzigung haben ja die Römer die Gepeinigten entblößt, vollständig. Außer natürlich in Israel wurde so etwas nicht akzeptiert von den Orthodoxen. Und so wurden wenigstens die wichtigsten Körperteile, die Schamteile bedeckt. Aber die weitgehende Entblößung des Körpers macht es möglich, dass eben der Kreuzigte an sich selber seine Knochen zählen kann. Also darauf haben wir hier einen Hinweis. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Weiter.
Vers 15, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt.
Ja, genau, Vers 15. Und warum ist das typisch für die Kreuzigung?
Wenn man sich nur abstützen kann mit den Füßen.
Ja, und dann erfolgt eben automatisch das Ausrenken der Gelenke. Das ist eine ganz normale Folge der Kreuzigung. Alle meine Gebeine oder Knochen haben sich zertrennt. Vers 15. Weiter. Ja, wenn wir schon gesagt haben, alle meine Gebeine könnte ich zählen, hängt zusammen mit der weitgehenden Entblößung. Ja, dann müssen wir natürlich den Vers danach gerade in dem Zusammenhang sehen. Wer liest nochmals Vers 19?
Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand.
Ja, also die Kleider, die dem Verurteilten abgenommen werden, werden verlost, steht hier.
Naja, und die Geschichte mit die Zunge klebte an seinem Bauen, an seinem Gaumen, ist ja dann auch, und sie gaben ihm Essig zu trinken.
Ja, kommen wir gleich auf diesen weiteren Punkt zu sprechen, aber noch schließen wir das ab mit den Kleidern. Es sind ja eigentlich zwei Verszeilen. Das Ganze ist ein Gedicht, nicht wahr? Ein Lied. Die erste Verszeile heißt, sie teilen meine Kleider unter sich. Und die nächste, über mein Gewand werfen sie das Los. Das sind eigentlich zwei Prophezeiungen. Also ein Gewand wird zerteilt. Also in verschiedene Teile geschnitten. Und über das andere Gewand, das wird eben jemandem durchs Los zugeteilt. Jetzt lesen wir die Erfüllung, wie Johannes das beschreibt. Und dabei müssen wir immer denken, wenn die Evangelisten diese Dinge so beschrieben haben und veröffentlicht haben, so war ja das eigentlich etwas Gefährliches, falls sie etwas hätten schreiben wollen, das gar nicht geschehen ist. Veröffentlichung ist immer sehr gefährlich, weil damit exponiert man sich gegenüber der Kritik. Also wenn damals als Augenzeugen noch lebten, in den Evangelien, also Matthäus wurde als erstes geschrieben, dann Markus, Lukas und später noch Johannes, wenn irgendwelche Dinge nicht den Tatsachen entsprochen hätten, ja, dann wäre das die willkommene Gelegenheit gewesen für die Feinde aus dem Judentum und auch aus dem Heidentum, darauf Bezug zu nehmen und zu sagen, wir waren dort. Das ist überhaupt nicht wahr. Ist überhaupt nicht geschehen. Und genau auf diese Art wurde nie gegen die frühen Christen argumentiert. Aber mit vielen anderen Arten und Weisen wurde hart gekämpft. Es gibt solche Diskussionen, die uns noch schriftlich überliefert sind, aus dem 2. Jahrhundert. Aber dieses Argument wurde nie gebracht, das, was die Evangelien berichten, das stimmt ja gar nicht mit den Tatsachen der Augenzeugen überein. Und das macht eben klar, wie glaubwürdig die Evangelien sind, weil sie das beschrieben haben, was Feinde und Freunde kannten, erlebt hatten. Ja, Johannes 19, Verse 23 und 24.
Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt
gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten.
Also wir haben genau diese zwei Dinge hier dargestellt. Ein Kleidungsstück wurde in vier Teile zerteilt und der Leibrock wurde verlost für eine Person. Weil er sehr speziell war, er hatte keine Naht, er war vollkommen von oben nach unten durchgewebt. Das war ganz ungewöhnlich. Ich meine, das weiß ja jeder, der weben kann. Wer das schafft, der hat ein Kunstwerk geschafft. Es gab eine Gruppe von Menschen damals, die trugen solche Kleider, ganz allgemein, ohne Saum, durchgewebt. Welche? Priester. Ja, das waren die weißen Priestergewänder, die waren vollständig durchgewebt. Und das war also nicht das Übliche, aber der Herr hat ein solches Gewand, trug ein solches Gewand. Und was macht das deutlich? Das symbolisiert eigentlich seinen Auftrag, den er hatte, denn sein Sterben am Kreuz war ein Priesterdienst. War die Erfüllung von allen Priesterdienst in Israel. All die Opfer, die Priester dargebracht hatten, waren ja nur ein Hinweis auf das Opfer, das der Messias als Hohepriester darbringen sollte, indem er sich selber opfern würde. Und darum ist dieses Kleid, um das losgeworfen werden musste, ein ganz besonderes Kleid. Eine tiefe Bedeutung, gerade in Verbindung mit dem Sterben des Herrn Jesus. Es ist ein priesterliches Sterben. Ja, und dann wurde noch erwähnt, Herr Bauer?
Vers 16, und ja. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Das ist ja, steht auch indirekt in dieser Kreuzigungsgeschichte, dass er sagt, mich dürstet,
ja.
Und ihm wird dann Essig gereicht.
Genau. Das heißt also, was jetzt hier ausgesagt wird, das ist der Durst selbst. Und das ist ja auch eine logische Folge der Kreuzigung, dass durch dieses körperliche Leiden wird ein unerträglicher Durst ausgelöst. Und das kommt eben auch hier zum Ausdruck, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Was dann das Tränken mit Essig anbetrifft, darauf werden wir dann später bei Psalm 69 zurückkommen, denn auch das war ja vorausgesagt. Übrigens, warum Essig? Ja, und das war das beliebte Getränk, ich kann es nicht verstehen, aber das war das beliebte Getränk der römischen Soldaten. Essig natürlich verdünnt mit Wasser. Das war so ihr normaler Durstlöscher. Cola gab es ja noch nicht.
Nee, aber der Essiganteil ist aus einem ganz anderen Grunde hinzugekommen. Essig ist ja keimtötend. Und Wasser war ja früher durchaus nicht rein.
Ja, natürlich. Und darum auch der Wein wurde ja in den Mittelmeerländern des Römischen Reiches wurde ja täglich getrunken, aber nicht so, wie das heute geschieht, hundertprozentig. Als Wein, ja, sondern sogar der Wein wurde sehr stark verdünnt, aber eben mit dem Ziel, Keime abzutöten.
Und deswegen ist hier die Mostgegend, das war eben sozusagen der Wein der ärmeren Leute, die auch eine Frucht oder eine Art Destillation darstellte und damit ja. Keime getötet.
Wissen Sie noch bis in welche Zeit das so ganz üblich war, hier in der Gegend?
Also wir herumgeführt worden sind, ist es eigentlich faktisch bis in die weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts so üblich
oh ja.
Gewesen.
Also das war die
später hat dann
das Getränk der armen Leute hier.
Dann, genau. Später hat dann das Bier weiter Vorrang genommen, aber im Wesentlichen war Most und Wein das Getränk hier der Leute, weil sie sich vor Wasser fürchteten.
Aha, sehr interessant. Also das zum Durst des Herrn Jesus. Und weiter, was haben wir noch für Hinweise?
In Psalm 22 und im Evangelium wird es als öffentliches Ereignis dargestellt. Und dann heißt es hier in Vers 24 im Psalm, und als er zu ihm schrie, hörte er. In Lukas 23, 46 heißt es dann, Jesus rief mit lauter Stimme.
Jawohl. Und das führt uns eben auch gerade zu diesem ausdrücklichen Schrei des Herrn, der hier im Psalm 22 erwähnt wird, nämlich Vers 1. Mein Gott, oder Vers 2, je nach Bibelausgabe. Ja. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schlagen wir mal auf in Matthäus. Insgesamt finden wir wie viele Worte des Herrn Jesus am Kreuz in den Evangelien? Sieben. Ja, aber nirgends in einem Evangelium, sondern man muss alle Evangelien zusammennehmen, dann kommt man auf diese sieben Worte des Erlösers. Haydn hat ja das vertont, die sieben Worte des Erlösers. Ja, Matthäus 27, Vers 45, liest jemand?
Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber etliche der Dastehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft den Elias. Und alsbald lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Siehe,
ja.
Ja, lies noch Vers 51.
Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
Jawohl. Also dieses Wort Eli, Eli, hier in Matthäus, in welcher Sprache ist das?
Aramäisch.
Das ist Aramäisch, ja. Wie spricht man das aus, korrekt?
Eli.
Eli, Eli, mein Gott. Also I heißt mein, Eli, mein Gott. Eli, Eli, Lama und dann das andere Wort?
Sabachthani.
Nein, Sabachthani. Und zwar kommt das daher, Matthäus schreibt ja Griechisch. Im Griechischen gibt es keinen Sch-Laut. Es gibt nur das S. Und da muss man den Sch-Laut mit einem S schreiben. Und das CH im Griechischen, das ist ja ein Buchstabe, das Chi, das hat man ausgesprochen so wie ein C hinten im Gaumen. Also nicht Shabach, sondern Shabak. Und das repräsentiert das Hebräisch, das aramäische Q. Weil im Griechischen gibt es keinen Q-Laut. Und da kann man aber den schön wiedergeben mit dem Chi. Also Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Sabach heißt verlassen. Sabachta, du hast verlassen. Sabachthani, du hast verlassen mich. Ja, ist ein Wort, so zusammengehängt. Aber in Psalm 22, in welcher Sprache hat das David aufgeschrieben? In? Hebräisch. Hebräisch, ja. Und weiß jemand, wie es auf Hebräisch lautet, der Satz? Es ist fast gleich, weil Hebräisch und Aramäisch sind sich sehr nahe verwandt. Vielleicht etwa so nahe wie, sagen wir, Holländisch und Deutsch. Ja, also sehr, 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 sehr nahe. Wenn man Hebräisch kann, lernt man leicht Aramäisch und umgekehrt. Eli, Eli, Lama, Azavdani. Das ist ein anderes Verb. Azav heißt verlassen auf Hebräisch. Eli, Eli, Lama, Azavdani. Matthäus übersetzt das auf Griechisch In unserer Bibel haben wir es dann eben auf Deutsch. Eli, Eli, lama sabachthani, das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kriegt ihr dann im Text griechisch weit wieder. Theos mou, theos mou, mein Gott, mein Gott. Das ist der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Nicht wahr, das Alte Testament wurde ja hebräisch geschrieben, aber gewisse Teile aramäisch, wie Daniel 2 bis 7, verschiedene Abschnitte im Buch Esra, ein Satz in Jeremia. Das ist die zweite Bibelsprache des Alten Testaments und das Neue in Griechisch. Aber der einzige Satz, der in allen Sprachen erscheint, das ist dieser Satz. Und das zeigt uns auch etwas von dieser Bedeutung, von dem Gewicht dieses Schreis des Herrn Jesus. Und darum kommt dieser Schrei, weil er so wichtig ist, eben gerade am Anfang im Psalm 22.
Der wird auch in Markus wiederholt. In Markus wird er auch als einziges Wort vom Kreuz berichtet, ne? In Matthäus und ich glaube im Markus-Evangelium. Sonst sind in den beiden Evangelien, glaube ich, keine Worte des Herrn vom Kreuz.
Ja.
Die anderen sechs Worte sind dann in Lukas
und Lukas und Johannes. Und dann gibt es insgesamt, jawohl, in Markus ist nur dieses Wort und um das zu bestätigen, in Matthäus. Auch nur dieses Wort erwähnt. Nur andeutungsweise, wenn es in Matthäus 27, 50, wo wir schon gelesen haben, heißt, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf, dann bezieht sich das auf welches Wort?
In deine Hände übergebe ich meinen Geist.
Ja, das war das siebte Wort. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja. Also, jetzt haben wir diese Punkte zusammengetragen, was die Kreuzigung anbetrifft. Jetzt Frage, was sagt Psalm 22, wer dieses Kreuzigen ausführt? Wer ist das, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben? Wer ist sie?
Ja, Vers 17.
Ja, Vers 17. Ja, also was sagt der Bibeltext? Im Bibeltext steht ja nichts von Römern, ja?
Eine Rotte von Übeltätern.
Ja, Rotte von Übeltätern und die werden noch weiter genannt.
Eine Rotte ist doch eine Legion quasi von den Römern, oder?
Nein, eine Rotte ist einfach eine Gruppe.
Eine Gruppe, ja.
Also eine Schar, ja?
Die kommen aus dem Römischen, oder? Wurde es nicht auch so? Das hat doch irgendwas mit dem Römischen zu tun.
Ja, es gibt in den Evangelien gibt es den Ausdruck Speira. Für eine kleine Truppe, römische Truppe. Das ist der typische Ausdruck bei den Römern. Aber David hat ja einen Text auf Hebräisch geschrieben und da benutzt er einfach den Ausdruck eben eine Rotte. Aber das entspricht natürlich dann dieser Schar, die die Kreuzigung ausgeführt hat. Ganz genau. Aber wie werden wird diese Rotte noch weiter genannt in Psalm 22?
Hunde.
Ja. Es gibt aber noch andere Menschen in diesem Psalm, die mit Tiernamen bezeichnet sind, nämlich?
Die Stiere zum Beispiel.
Ja, wo? In welchem Vers?
13.
13. Viele Stiere haben mich umgeben. Stiere von Basan mich umringt. Und dann der Löwe in Vers?
22.
Ja. Übrigens, ja, lesen wir Vers 22, bitte.
Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Stiere, du hast mich erhalten.
Jawohl. Büffel oder Stiere, ja. Und wir haben den Löwen nochmals erwähnt in
14.
Wer liest?
Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend.
Jawohl. Also diese Stiere reißen ihr Maul auf und werden verglichen mit einem brüllenden Löwen, wie ein Löwe. Aber der Löwe als Feind wird erwähnt eben in Vers 22. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, jetzt müssen wir uns da Gedanken machen. Im Alten Testament wird die Tierwelt eingeteilt in zwei Gruppen, nämlich
rein und unrein.
Reine Tiere, unreine Tiere. 3. Mose 11. Die Hunde gehören nach dieser Kategorie zu welchem
unrein.
Tier? Warum? Weil sie welche Kriterien?
Sie fressen aus.
Ja, aber das Erkennungszeichen in 3. Mose 11 für Säugetiere, die unrein sind, oder die rein sind, sie müssen wiederkäuen, genau, und gespaltene Hufe haben. Der Hund erfüllt das nicht, ist darum ein unreines Tier. Und wir bestätigen eben durch das Aasfressen und so weiter. Ja, Stiere sind reine Tiere. Also wir haben Feinde des Herrn, die beschrieben werden mit reinen Tieren und Feinde, die beschrieben werden mit unreinen Tieren. In Apostelgeschichte 10, einige Zeit nach Pfingsten, bekommt ja Petrus eine Vision. Er sieht aus dem Himmel, da kommen unreine Tiere herab und er wird aufgefordert durch eine Stimme aus dem Himmel, er soll schlachten und essen. Und Petrus sagt, ich habe nie unreine Tiere gegessen, unmöglich. Dreimal geschieht das. Und später wird ihm dann klar gemacht, diese Vision von Gott sollte ihm zeigen, jetzt ändert sich etwas. Die Heidenvölker, die früher unrein waren, die werden jetzt von Gott eben angenommen, genauso wie das jüdische Volk angenommen wird. Also die unreinen Tiere sind da ein Bild für die Heiden, die Heidenvölker, die in der Sünde und in der Gottesferne leben, ohne Kenntnis von Gott, aber jetzt von Gott angenommen werden. Unreine Tiere als ein Bild für Nichtjuden. Und die reinen Tiere sind im Gegensatz dazu eben ein Bild von Juden. Und so finden wir im Psalm 22 zwei Gruppen. Sowohl das auserwählte Volk ist unter den Feinden, wie auch die heidnischen Völker. Und es sind nun nicht die Stiere, die Hände und Füße durchgraben, sondern die Hunde. Die Römer haben die Kreuzigung ausgeführt. Aber was tun die Stiere?
Die Juden haben ihn preisgegeben an Pilatus.
Genau. Und was wird hier im Text gesagt? Was sie tun?
Ihn umringt.
Umringt und sie reißen ihr Maul auf.
Auf die Hörner genommen.
Jawohl, auf die Hörner genommen. Aber das ist noch nicht das Ende, ja? Das ist der Anfang, das ist der Angriff, wenn ein Stier jemanden auf die Hörner nimmt, ja? Und dann kommt die Tötung. Und so hat das jüdische Volk, die Führer des jüdischen Volkes haben den Herrn festgenommen. Sie haben ihn am Kreuz umringt und verspottet. Schlagen wir auf, Matthäus 27. Wir haben Vers 45 gelesen, jetzt lesen wir davor Verse 39 und folgende. Wer liest?
Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.
Also, da haben wir genau die Bestätigung, dass die Stiere ihn umringt haben und ihr Maul aufgerissen haben, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Und sogar der Spott, der hier wiedergegeben wird, Vers 43, er vertraut auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Denn wo finden wir das im Psalm 22?
6 und 7.
Ja, oder 8, 7 und 8, je nach Bibelausgabe. Ja, lies.
Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Oder auch schon vorher, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden gerettet, sie vertrauten an dich und wurden nicht zu Schanden.
Ja, jetzt kommt's.
Ich aber bin ein Wurm, ich bin kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja gefallen an ihm.
Ja, ist doch genau dieser Ausdruck. Er rette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Er vertraut auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Das ist genau dieser Satz ist da vorausgesagt. Und wer spricht hier?
Ja, David hat das aufgeschrieben.
Ja, David hat aufgeschrieben, aber von wem sagt er, dass sie so spotten?
Von den Stieren, also den Reinen.
Jetzt hier in Vers 7 sagt er, ich bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Damit ist das Volk Israel gemeint. Ja. Also, dass der Messias von seinem eigenen Volk verspottet und verachtet werden sollte. Und dann wird eben weiter erklärt, alle, die mich sehen, spotten meiner. Und es wird sogar ganz wörtlich vorausgesagt, was sie sagen würden. Er vertraut auf den Herrn, der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat.
Ich habe nochmal eine Frage. In Vers 18 steht bei mir im zweiten Halbteil, sie schauen und sehen auf mich, in Klammern dann herab. Wie ist das richtige Verb?
Es ist sehen, aber das Wort sehen, ra'a, kann im Hebräischen bedeuten eben schadenfreudig etwas anschauen.
Ach so.
Also darum kann man im Deutschen, darf man das ergänzen, sie schauen und sehen mich schadenfreudig an. Und das ist bezogen
das ist auf die Kreuzigung,
auf die Römer, ja? Die ihn gekreuzigt haben, sie schauen und sehen mich an. Das war ja eben so der Fall.
Naja, es könnte auch die Leute, die vorbeigegangen sind, gemeint sein. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Die können eben vielleicht ebenso gut gemeint sein.
Gut, das waren dann sowieso zur Hauptsache Juden.
Ja,
denn die Stadt Jerusalem war eine jüdische Stadt.
Ja.
Und nur die Soldaten waren gewissermaßen als Fremde da, als Besatzungsmacht. Ja, und so haben wir also im Psalm 22 ganz klar die Verwerfung des Messias, nicht nur durch das jüdische Volk, sondern auch durch die Heiden. Ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu sehen. Denn wenn oft gesagt wird, ja, die Juden haben den Messias gekreuzigt, das ist falsch, das so zu sagen. Man muss sagen, erstmal kann man nicht sagen, die Juden, denn es waren ja nicht alle. Und viele haben sich ja ganz klar davon distanziert. Im ersten Jahrhundert sind Zehntausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das erfahren wir aus Apostelgeschichte 21. Also der Ausdruck, die Juden, ist sowieso falsch. Aber es war die große Masse letztlich, die den Herrn verworfen hatte. Aber es ist falsch zu sagen, eben Juden, sondern man muss sagen, Juden und Nicht-Juden. Die Römer haben ihn auch verworfen und ihn eben auch sogar ganz direkt ans Kreuz gebracht. Und wenn wir denken, Deutschland war damals auch Teil des Römischen Reiches. Also Pilatus hat auch stellvertretend für die Bürger in Deutschland gewirkt und auch Helvetia war damals Teil des Römischen Reiches. Auch die Schweizer sind moralisch in dieser Sache mitverantwortlich. Natürlich können wir sagen, ja, wir Schweizer heute haben doch nichts zu tun damit, das ist nicht unsere Schuld, aber dann müssen wir uns ganz klar davon distanzieren. Und das gilt auch für jeden Juden heute. Man kann nicht einem Juden heute die Schuld, die andere sich damals aufgeladen haben, anrechnen. Aber wenn er sich nicht distanziert davon, dass das ein Mord war an den Messias, dann lädt er eben durch seine Entscheidung Schuld auf. Genauso, wenn ein junger Mensch heute sich nicht distanziert von dem, was die Nazis gemacht haben, oder es sogar vielleicht ein bisschen gut findet, ja, dann macht er sich eben auch schuldig, obwohl er damals nicht dabei war bei diesen Gräueltaten. So kann auch eine spätere Generation schuldig werden, beziehungsweise ihre Unschuld deutlich machen, indem sie sich eben davon distanziert und diese Dinge auch verurteilt.
Roschen,
ja?
Das Volk Israel hat aber doch leider diese Blutschuld auf sich gezogen, indem sie
jetzt
kein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Eigentlich schlimm, ja? Matthäus 27.
Ja. Wobei man auch wieder natürlich festhalten muss, das war ja die Volksmenge vor Pilatus. Das waren nicht einmal alle in Jerusalem, auch nicht alle im Land. Aber dieser Fluch, diese Selbstverfluchung, ist ja schrecklich wahr geworden für das jüdische Volk, wenn man die weitere Geschichte anschaut. Im Jahr 70 folgte die Zerstörung Jerusalems und dann etwa 1 Million Opfer in diesem Krieg. Dann wird das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen, in einem jahrhundertelangen Prozess unter allen Völkern zerstreut. Also das hat sich ganz schrecklich erfüllt. Aber wie kann eine spätere Generation sich mitschuldig machen? Eben, indem sie auch vor die Frage gestellt wird, verurteile ich das, diesen Mord an dem Messias, oder heiße ich ihn gut? Und so haben sich auch spätere Generationen eben schuldig machen können, durch ihre innere Entscheidung für oder gegen. Aber es gibt einen wunderbaren Vers als Ergänzung zu Matthäus 27, 25, wo das Volk sagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der letzte Vers von Joel. Schlagen wir das noch auf, kurz vor der Pause. Ja, da wird die Endzeit beschrieben. Es geht um die Wiederkunft des Messias als Herrscher im Zusammenhang. Und schließlich, wer liest die zwei letzten Verse von Joel?
Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Und der Herr wohnt in Zion.
Ja, es ist nicht ganz glücklich übersetzt da. Hier ist die alte Elbefelder ganz genau. Ich lese. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht, und ich werde sie von ihrem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Auch eindrücklich. Ich werde sie von ihrem Blut reinigen. Also diese endgültige Vergebung, die Israel als Nation in der Zukunft erfahren wird, wenn sie, eben wenn er wiederkommt, auf dem Ölberg auf ihn blicken werden, wie das Sacharja 13 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und weiter wird erklärt, sie werden dann über ihn wehklagen, das ist Sacharja 12, Vers 10, und sie werden über ihn wehklagen und weinen, also Buße tun darüber. Genauso wie die Brüder von Josef, die sich eben an Josef schuldig gemacht haben. Später eben umarmen sie ihn und sie bitten auch um Vergebung. Ja, dann machen wir jetzt diese 20 Minuten Pause.
Ich habe noch eine Frage. Bedeutet der über die Überschrift dem Chorleiter Punkt nach Anführungsstriche Hörung der Morgenröte? Ist
ja.
Das sozusagen die Melodie, nach der gesungen wurde, oder was bedeutet dieser?
Ja, das muss eine bekannte Melodie wird hier angegeben, nach der man eben Psalm 22 singen soll. Das war eine Angabe für den Dirigenten, ja, dem Vorsänger, Lamnatzeach, das heißt eigentlich dem Dirigenten,
ja,
dem Chor- und Orchesterleiter. Ja. Menatzeach ist noch heute das Wort für den Dirigenten, auch für ein Sinfonieorchester. Wir waren bei dem Ruf des Herrn Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der dreimal, der in allen drei Sprachen der Bibel erscheint, als einziges Bibelwort. Was bedeutet eigentlich dieses Wort, das so bekannt ist? Warum stellt der Herr Jesus die Frage? Warum stellt er das als Frage? Warum?
Weil er da vielleicht nicht mit gerechnet hat.
Aber er ist ja der Sohn Gottes, der genau wusste, was auf ihn kommen würde, steht in Johannes 13, Vers 1. Und dann war sie auch im Alten Testament angekündigt. Also muss die Antwort woanders liegen.
Vielleicht um des Volkes willen. Nicht im Psalm, aber das also dann tatsächlich sagte.
Ja.
Denn er hat ja manchmal was um des Volkes willen gesagt, zum Beispiel bei der Auferweckung von Lazarus.
Ganz genau. Oder wir können sagen, auch für uns alle. Also wer muss die Frage beantworten? Wir müssen die Frage beantworten, denn Gott hat sie ja nicht beantwortet. Es ist keine Stimme aus dem Himmel gekommen. Also die Antwortenden sind wir. Und was geben wir als Antwort? Genau, das ist der Punkt. Dass wir sehen, der Jesus wurde wirklich von Gott verlassen. Das hat noch nie ein Mensch erlebt zuvor hier auf Erden. Und schon gar nicht ein Gläubiger. Der Herr Jesus sagt ja hier im Psalm 22, Vers 4 und 4 und folgende. Liest jemand?
Auf dich haben unsere Väter
vertraut. Noch den Vers davor.
Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden.
Jawohl. Also, David selber hat das auch nie erlebt. Denn der Herr sagt, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du errettetest sie. Aber er ist von Gott verlassen worden, im Gegensatz zu allen früher. Und was bedeutet eigentlich dieser Satz, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels? Zuerst müssen wir uns fragen, wo ist dieser Ort, die Lobgesänge Israels? Ja, das ist der Tempel, mit dem Tempelchor. Und nun, was bedeutet, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels?
Sangen die oben und unten drunter war das Allerheiligste?
Nein, die sangen, wo sangen die? Wo sangen? Bei den großen Festen, im Frauenvorhof. Auf diesen 15 halbkreisförmigen Stufen. Gerade vor dem Nikanor-Tor, das in den innersten Vorhof mit dem Altar führte. Das war quasi das Podium für den Chor und das Orchester. Aber an den normalen Tagen sangen sie wo?
Im Vorhof.
Ja, im inneren Vorhof beim Altar, in der Nähe des Altars. Also, die Lobgesänge Israels war an der Ort, wo Gottes Gegenwart eben im Tempel erlebbar war. Also auch im zweiten Tempel, obwohl es keine Schechina gab, diese Wolkensäule, die war ja da nicht mehr da, nur im Salomo-Tempel und der Stiftshütte. Aber trotzdem war Gottes Gegenwart da, so wie er das verheißen hatte in Haggai 2, als sie den zweiten Tempel bauten, sagte er, mein Wort und mein Geist bestehen zusammen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Haggai 2. Also, Gottes Gegenwart war erlebbar. Und noch an diesem selben Tag hat der Chor gesungen im Tempel. Und der Jesus war außerhalb der Stadt am Kreuz von Gott verlassen. Als der Einzige. Und warum hat Gott ihn verlassen?
Weil er zur Sünde gemacht
hat. Ja. Und zur Sünde gemacht werden bedeutet nicht nur, dass der Herr Jesus alle unsere Tatsünden konkret auf sich genommen hat, sondern es bedeutet auch, dass Gott ihn juristisch so behandelt hat, als wäre er die Ursache des Bösen. Die Sünde ist ja die Bezeichnung für die böse Natur des Menschen seit dem Sündenfall im Römerbrief. Und er wurde zur Sünde gemacht in 2. Korinther 5, 21. Das bedeutet, dass Gott ihn betrachtet hat, als wäre er die Ursache gewesen von aller Sünde. Also juristisch so behandelt wurde der Jesus. Er war vollkommen, auch in dem Moment vollkommen, aber darum musste Gott ihn verlassen. Genauso wie die Sündopfer, die durften ja nicht im Tempel auf dem Altar verbrannt werden. Die mussten aus dem Tempel hinausgetan werden, außerhalb der Stadt an einem bestimmten Ort wurden die Sündopfer verbrannt. Also aus der Gegenwart Gottes hinaus. Und darum hat der Herr Jesus auch außerhalb der Stadt am Kreuz leiden müssen. Und er wurde von Gott verlassen, damit er ewig bei uns sei. Das wäre ja unser Los gewesen, ewig von Gott getrennt, vom Angesicht des Herrn hinweg, wie es in 2. Thessalonicher 1 heißt. Und dadurch, dass der Herr Jesus diese Gottverlassenheit und das Gericht Gottes über die Sünde und über unsere sündige Natur auf sich genommen hat, ist es möglich, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können.
Herr Liebe, ich habe noch mal eine Frage. In meiner Bibel habe ich zwei unterschiedliche Schreibweisen über diesen aramäischen Ausspruch. Einmal Eli und bei Markus Eloi.
Ja, das sind aber zwei verschiedene Wörter. Eli,
ja.
Das ist mein Gott, ja?
Ja,
in Matthäus. Und Eloi, diese Umschrift in Markus,
ja,
die repräsentiert das aramäische Elahi.
Aha.
Das ist ein anderes Wort für Gott.
Ja.
Und so muss der Herr also offensichtlich beides gesagt haben. Also der Satz ist einfach verkürzt wiedergegeben in Matthäus, in Markus.
Ja.
Aber der Herr hat also Gott angeschrien als Eli. Wir müssen ja unter diesen schrecklichen Leiden am Kreuz nicht denken, dass das war ein Satz, ein fließender Satz. Und dann Elahi,
ja.
Lama Shabbatani.
Ja.
Also das ergänzt sich dann beides. Aber effektiv ist also Markus, das Eloi,
ja,
ist ein anderes Wort als Eli,
ah, ja,
in Matthäus. Ja. Eli, Elahi. Ja, und der Jesus sagt in Psalm 22, Vers 3, liest dir jemand vor?
Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe.
Ja, was hat das zu bedeuten, dass hier von Tag und Nacht gesprochen wird?
Finsternis.
Ja, genau. Es ist ja das Zweideutige beim Wort Tag im Deutschen. Tag kann bedeuten eben die Zeit, wo die Sonne scheint, ja, im Gegensatz zur Nacht. Und Tag kann natürlich auch bedeuten einfach den 24-Stunden-Tag. Im Holländischen gibt es ein Wort für den 24-Stunden-Tag. Das ist ein Etmal. Also im Holländischen sagt man Dach für das, da wo die Sonne scheint, das für die helle Zeit. Und wenn man eben von einem Kalendertag spricht, dann ist das eben ein Etmal. Ein Etmal. Ja, und der Herr Jesus sagt also hier, ich rufe des Tages, das heißt während der hellen Zeit, und des Nachts, während der dunklen Zeit. Das sind diese drei Stunden von 9 Uhr morgens bis, was hell war, bis 12 und dann diese Dunkelheit von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. Also auch das ist im Psalm 22 angekündigt. War das eine Sonnenfinsternis?
Nein.
Warum nicht?
Weil die da nicht wirklich astronomisch sehen.
Warum nicht?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es nicht
wirklich. Ja, es geht nicht um Vollmond. Das Passa war ja immer um Mitte Monat, ja? Und wenn es Vollmond ist, ist eine Sonnenfinsternis gar nicht möglich. Eben von der Stellung des Mondes gegenüber der Sonne.
Ja.
Geht gar nicht. Und dann kommt dazu, eine Sonnenfinsternis kann längstens, im allerbesten Fall, etwa eine halbe Minute dauern. Also wirklich die dunkle Phase, ja? Es geht nicht um die vorbereitende Einzugsphase und dann die Auszugsphase. Nein, die volle, die totale Finsternis ist nicht länger als 35 Sekunden etwa. Und eben je nachdem, an welchem Ort, ist es unterschiedlich lang. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Es kommt auch nicht in Frage, eben sowieso, weil es ja um die Zeit des Vollmondes war. 15. Nisan, die Kreuzigung. Es war ein Wunder. Aber es muss, auch für Kritiker, muss es geschehen sein, denn wir haben das Zeugnis von einem samaritanischen Geschichtsschreiber aus dem Jahr 52. Tallus schreibt über diese Finsternis und sagte, es sei eine Sonnenfinsternis gewesen. Das Werk von Tallus ist leider verloren gegangen, aber später, um 220, zitiert ein Julius Africanus dieses Werk von Tallus. Oder? Zu der Zeit gab es das Werk noch. Für uns sind heute viele, viele antike Werke sind für immer verloren gegangen. Aber ältere Schreiber, die kannten eben noch solche Werke, und dieser Julius Africanus erwähnt Tallus und sagt, das ist natürlich völlig falsch, dass es das erklärt mit einer Sonnenfinsternis. Das ist ein gutes Urteil von Julius Africanus. Es war keine Sonnenfinsternis, aber Tallus bezeugt die Finsternis als ein Samariter, der im Land Israel gelebt hatte. So gibt es also auch ein außerbiblisches Zeugnis über dieses Phänomen der Finsternis. Frage, warum hat Gott diese Finsternis gebracht?
Dass man das nicht sehen sollte, wie sein Sohn leidet.
Ja, das ist ja auch das, was man sofort macht beim Autounfall, wenn eine Person da liegt und entstellt, ist tot, dann
legt man
eine Decke darüber. Ja. Also, dass es eben den Blicken der Schaulustigen entzogen wird. Es ist nicht für Gott gewesen, denn im Psalm 139 sagt David, würde ich mich in Finsternis hüllen, so wäre auch das wie der helle Tag vor dir. Geht nur die Stelle an. Psalm 139, Vers 11. Und spräche ich nur, Finsternis möge mich umhüllen, und Nacht wäre das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Nicht für Gott, aber für die Menschen war diese Finsternis, dass sie das schmerzentstellte Gesicht seines Sohnes nicht sehen sollten.
Es steht doch in Jesaja irgendwo, oder?
Was?
Aber dass es dunkel wird und dass sie das Gesicht nicht sehen sollten.
Also, das wären aber zwei Stellen. Die Dunkelheit, Jesaja 50. Mhm. Jawohl. Jesaja 50, Vers 3. Wer liest?
Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke.
Ja, und dann in den weiteren Versen hört man die Stimme des Messias, der leidet. Vers 6. Lies grad.
Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.
Jawohl. Also hier wird im Zusammenhang mit den Leiden des Herrn wird über diese Finsternis gesprochen. Ich kleide die Himmel in Schwarz, mache Sacktuch zu ihrer Decke. Vielleicht haben Sie gedacht noch an Jesaja 53, wo es aber einfach heißt von den Menschen, dass sie ihr Angesicht vor ihm verborgen haben.
Weil das entstellt war, ja?
Ja, also das wäre Jesaja 52, Vers 14. Liest jemand?
Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die eines Menschen, als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen.
Ja, jawohl. Also hier wird gesagt, dass sich viele Menschen über sein Aussehen entsetzt haben. Aber das war ja noch, die römischen Soldaten haben den Herrn schon vor der Kreuzigung gegeißelt und geschlagen, sodass sein Aussehen entsetzlich war. Dann kam die Kreuzigung dazu, die war ja auch noch sichtbar während 3 Stunden. Aber obwohl das Kreuzesleiden eigentlich das schwerste Leiden überhaupt ist, das man sich denken kann. Gerade wenn man auch noch genagelt hat. Und man bedenke, die Nägel wurden hier am Ende der Handfläche eingefügt, damit sie hielten. Und da trifft man auf einen Nerv, der einen der schlimmsten Schmerzen auslöst, wenn er beschädigt wird. Also unvorstellbar, aber das konnten die Menschen noch sehen. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass das, was Gott als Gericht über seinen Sohn wegen unserer Sünden gebracht hat, dass das nicht zu vergleichen ist mit dem, was die Menschen ihm antun konnten. Also das größte Leiden war das Leiden als der Sündenträger unter der Hand Gottes. Wenn wir gerade Jesaja 53 offen haben, lesen wir noch Vers 10 dazu.
Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen.
Jawohl.
Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen.
Ja, es geht um diesen Satz. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott, Vater, hat es gefallen, ihn zu zerschlagen, weil Gott uns Menschen retten wollte. Das war das Gefallen, nicht das Gefallen an den Leiden. Es war schrecklich für Gott, Vater, seinen Sohn zu schlagen. Aber es wird hier ganz klar gesagt, er hat ihn zerschlagen. Der Herr hat ihn zerschlagen, hat ihn leiden lassen. Das war dieses Gericht in den Stunden der Finsternis. Und da wurde der Jesus wirklich verlassen, damit er ewig bei uns sei. Und er hat das als Frage gestellt. Lama, warum? Damit wir ganz persönlich die Antwort geben könnten. Wegen mir, wegen meiner persönlichen Schuld. Wir haben ja verschiedene Tiere gefunden im Psalm 22. Hunde, den Löwen, die Stiere. Womit vergleicht der Herr Jesus sich? Ja, in welchem Vers? Ja, je nach Zählung, ja. 6 oder 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Warum vergleicht der Herr sich mit einem Wurm? Der Wurm hat keine Beine, um zu fliehen. Und er hat keine Zähne, um sich zu verteidigen. Keine Hörner. Nichts. Das, was Stiere haben, das, was Hunde haben oder was ein Löwe hat. Also der Wurm ist wirklich der tiefste Ausdruck der Wehrlosigkeit. Auch kein Fell oder keine Stacheln. Also die Wehrlosigkeit schlechthin. Das hebräische Wort ist Tola'a. Und da ist interessant, in der Stiftshütte hat ja der Eingangsvorhang, wie alle anderen Vorhänge, der bestand aus 4 Farben. Blauer und roter Purpur, dann Byssus, weiß, und Karmesin. Und Karmesin heißt auf Hebräisch Tola'at Shani. Das heißt Wurm-Karmesin. Weil diese Farbe, diese blutrote Farbe, die übrigens ganz dem Farbton unseres arteriellen Blutes entspricht, die hat man hergestellt, indem man die Würmer der Kermesschildlaus zerstampft hat. Das gab dann diese strahlende rote Farbe. Alle Farben, wir können jetzt nicht alle erklären, weisen hin auf den Herrn Jesus, der gesagt hat, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser Eingangsvorhang führt ja dann letztlich zum Allerheiligsten in der Stiftshütte. Und so erinnert eben dieses Wurm-Karmesin an die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz, als er sein Blut gab und eben sagen musste, ich aber bin ein Tola'a, ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke verachtete. Jetzt haben wir aber noch nicht gesprochen über den Löwen. Was ist gemeint mit dem Löwen?
Das könnte Kaiser für den Wurm sein, weil der Paulus einmal sagt, ich wurde gerettet.
Aus dem Rachen des Löwen, ja. Genau. Und wer steckt hinter dem Kaiser?
Satan.
Ja. Und der Satan wird genannt in 1. Petrus 5.
Ein Löwe.
Jawohl, schlagen wir auf, 1. Petrus 5. Vers 7, wer liest? Vers 8 meine ich. Seid nüchtern.
Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
Vers 9.
Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist.
Ja, das ist ein Zitat aus Psalm 22. Dieser Ausdruck geht umher wie ein brüllender Löwe, ist direkt entnommen hier, Psalm 22, Vers 14. Sie haben ihr Maul wieder mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Gleich einem brüllenden Löwen. Das ist genau aus dieser Stelle übernommen. Also das ist der Satan, der hinter diesen Menschen stand, die als Stiere beschrieben werden und hinter denen, die als Hunde beschrieben werden. Und darum sagt der Herr Jesus dann in Vers 21, Vers 22, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Jetzt noch kurz, was ganz erstaunlich ist, der Herr Jesus spricht über seine früheste Kindheit, in welchem Vers?
Vers 10.
Ja, lesen Sie gleich.
Ja, du warst meine Stütze von Mutterleib an, meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich war ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leibe meiner Mutter her bist du mein Gott gewesen.
Jawohl. Also, da erwähnte Maria, die ihn eben 9 Monate getragen hat. Und der Jesus sagt, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Der Jesus nennt ja in den Evangelien seinen Vater mein Gott. Aber das ist erst seit seiner Menschwerdung. Davor, eben, findet man nicht den Ausdruck, dass eben Gott der Gott des Messias ist, des Herrn Jesus ist, sondern das wurde eben mit seiner Menschwerdung. Da hat er eine Stellung eingenommen, wo er sich erniedrigt hat. Und darum wird auch in 1. Korinther 11 gesagt, dass das Haupt jedes Mannes ist Christus und das Christushaupt ist Gott. Aber das nimmt Bezug eben auf seine Menschheit. Als Gott, als ewiger Sohn Gottes, war er immer dem Vater gleich. Und darum nennt Gott ihn auch in Sacharja 13, Vers 7, Schwert, erwache wieder den Mann, der mein Genosse ist. Mein Genosse, Amiti auf Hebräisch, das ist der mir Gleichgestellte. Aber der Jesus hat sich erniedrigt und seit seiner Menschwerdung nennt er Gott mein Gott. Und der Jesus nimmt auch Bezug auf diese Zeit, als er gesäugt wurde. Also an den Brüsten von Maria trank, Vers 10. Und wie nennt er das? Das ist ganz interessant.
Sorglos ruhen.
Sorglos ruhen oder der mich wörtlich vertrauen ließ. Ja, es ist effektiv so, dass das Stillen eben im Kleinkind das Gefühl des Vertrauens stärkt. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, wer nicht stillen kann, das ist eine Katastrophe. Aber wenn eine Mutter stillen kann, dann soll sie es unbedingt tun. Es ist wirklich so, dass dadurch schon im frühesten Alter das Vertrauen des Kindes gestärkt wird. Also auch für die seelische Entwicklung des Kindes eben von Bedeutung ist. So dass der Herr selber sagt, der du mich vertrauen liest an meiner Mutterbrüsten.
Und das Wort stillen ist im Grunde genommen Lautmalerei.
Ja.
Beziehungsweise die Umkehrung davon. Das Kind schrie, weil es Hunger hatte, es wurde gestillt und es war still.
Ja, ganz genau. Da wird es zufrieden und lernt dadurch eben auch das Vertrauen. Es ist jemand da, der wirklich für mich schaut. Ja. Ja, wo kommt in diesem Psalm eine plötzliche Wende?
22.
Jawohl, beziehungsweise 23. Also noch im Vers 22 heißt es, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und in der nächsten Verszeile kommt, ja, Du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Das ist die Wende. Das markiert die Auferstehung. Der Herr bittet um Rettung. Das heißt nicht, dass er bittet, dass er nicht sterben sollte. Ganz wichtig in Hebräer 5, können wir das kurz aufschlagen. Dort haben wir eine ganz eindrückliche Stelle über das Gebet des Herrn in Gethsemane. Außerhalb der Evangelien. Hebräer 5, Vers 7. Wer liest das vor, bitte?
Und er hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen den dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und ist auch erhört und befreit worden von den Zagen.
Oh, das ist ein böser Übersetzungsfehler. Was ist das für eine Übersetzung?
Als Schlachter.
Als Schlachter, oh.
Also. Schlachter, die neue Welt steht, ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen.
Also vorher meine ich.
Aus dem Tod, muss ich sagen.
Aus dem Tod.
Aus dem, also er hat sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod erretten vermochte, nicht vor dem Tod.
Aus dem Tod,
aber seine Übersetzung sagte vom Tod.
Ich habe auch Schlachter.
Aus dem Tod.
Aus dem Tod.
Ja, das ist aber neue Schlachter. Ihr hattet die alte, das war noch falsch. Also Schlachter ist da unbedingt gut. Und gut korrigiert worden. Ja, der Herr Jesus hat gebetet, dass er auferstehen würde aus dem Tod. Nicht im Tod gelassen würde, so wie im Psalm 16. Dieser gleiche Gedanken. Und zwar ist es wichtig, die Muslime nehmen diese Stelle, um zu beweisen, dass Jesus gar nicht gestorben sei. Weil es gibt eine Koranstelle, die sagt, Jesus sei nicht gestorben, sondern einer, der ihm ähnlich aussah. Und darum ist es so verbreitet unter den Muslimen, dass sie sagen, der Jesus ist gar nie gestorben. Und leugnen den Kreuzestod. Das ist die Basis des Evangeliums. Und dann nehmen sie diese Stelle, in der Bibel steht es ja schließlich auch. Er hat gebetet, dass er vom Tod errettet wird, oder vor dem Tod errettet werde, und sei erhört worden. Also ist er nicht gestorben. Aber der griechische Text sagt ganz klar, aus dem Tod zu erretten. Und so hat der Herr Jesus eben gebetet, errette vom Schwert meine Seele, meine einzige, von der Gewalt des Hundes, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und dann kommt die Wende, ja, du hast mich erhört. Und das ist die Auferstehung. Die Auferstehung ist also in Psalm 22 enthalten. Und dann sagt der Herr im nächsten Vers, lesen wir das.
Kündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben.
Jawohl. Und dann ist der Herr Maria Magdalena erschienen und hat ihr gesagt, gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Mein Vater ist euer Vater. Mein Gott ist euer Gott. Das ist der Name, den er ihnen verkündigt hat. Durch diese Frau, Maria Magdalena. Und dann heißt es weiter, inmitten der Gemeinde oder Versammlung will ich dich loben. Diese Stelle wird aufgenommen in Hebräer 2 und wird eben bezogen auf den Gottesdienst der Gemeinde heute. Schlagen wir auf, Hebräer 2. Vers 12, nachdem gesagt wird, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, jetzt.
Kommt, hol ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen.
Jawohl, also da haben wir den Herrn in der Mitte der Gemeinde. Er hat gesagt zu den Jüngern, Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und so ist der Herr Jesus, obwohl er als Mensch im Himmel ist, als Gott allgegenwärtig, aber in einer ganz besonderen Weise offenbart er seine Gegenwart, da wo zwei oder drei zu seinem Namen hin versammelt sind. Und da will er inmitten der Gemeinde Lob singen. Nun, wir hören in der Gemeinde nie seine Stimme. Aber er tut das durch die Gläubigen, indem er in ihren Herzen das Lob anstimmt, dass wir Gott anbeten können. Also das echte Lob, das er bewirkt in den Erlösten heute in der Gemeinde, das wird eben durch ihn ausgelöst. So will der Herr inmitten der Gemeinde Lob singen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass jeder in der Gemeinde dabei ist. Denn der Herr möchte durch unsere Herzen Gott dieses Lob bringen. Nächster Vers, liest jemand noch?
Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn
setzen. Ich meine jetzt, wir gehen zurück zu Psalm 22.
Also.
Verzeihung. Also Vers 24.
Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs verherrlicht ihn. Und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels.
Jawohl, da spricht der Jesus zu den Gläubigen aus.
Zunächst Israel.
Israel. Und im nächsten Vers, oder in weiteren Versen.
Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend der Elenden, noch sein...
Des Elenden, oder?
Das Elend des Elenden.
Das ist der Herr Jesus.
Ja, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er.
Jawohl. Denn schlussendlich hat Gott ihn ja auferweckt aus den Toten am dritten Tag. Weiter.
Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer.
Und jetzt?
Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen.
Jawohl. Da wird nun gesprochen über Menschen aus
außerhalb Israel.
Allen Völkern, die eben den Erlöser erkennen und anerkennen werden. Also wir haben gesehen, wie Israel und die Heiden den Messias verworfen haben. Aber wir lesen da auch, dass es eine Frucht geben wird aus Israel und den Völkern bis an die Enden der Erde. Wo ist eigentlich das Ende der Erde? Ja, also wirklich nicht. Ja, natürlich, aber als ich in San Francisco war und Vorträge hielt, war mir klar, wenn ich jetzt noch weitergehe, dann wäre ich schon wieder auf dem Heimweg. Also da bin ich am Ende der Welt. Denn aus dem fernen Westen gelange ich gerade in den fernen Osten, ja? Ich meine, jede Weltkarte ist ja so, dass Nordamerika, Südamerika, das sind die Enden der Erde und dann auch Australien und China, Japan, ja? Und insofern kann man eben diese, so kommt ja Israel als das erwählte Land, kommt so in den zentralen Bereich. Also unsere Weltkarten sind gar nicht so schlecht. Man könnte sie auch ganz anders machen, oder? Ja, man könnte ja Mexiko als das Zentrum der Welt nehmen. Aber in Hesekiel 38 wird das Land Israel der Nabel der Erde genannt, der sich übrigens befindet genau am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Das ist einzigartig. Diese Situation. Gut, und in anderen Stellen wird auch über die Enden der Erde gesprochen. Zum Beispiel in 5. Mose 28, 64, Gott wird sein Volk zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und tatsächlich von Israel aus sind Juden zerstreut worden bis nach Südamerika, nach Nordamerika, Kanada, Australien. Und nach Australien und auch in den fernen Osten bis nach China. Also auch die chinesischen Juden gibt es. Und so sind diese Bereiche effektiv, die Enden der Erde. Und hier wird verheißen, dass sogar eben bis an die Enden der Erde werden Menschen umkehren zum Herrn. Und heute können wir das in der Weltmission effektiv bestätigen, dass selbst von den Enden aus Japan, China rechnet man heute mit 80 Millionen bekehrten Chinesen. Bis nach Neuseeland, Australien, da ist die Frucht da. die umgekehrt sind zu dem Herrn. Natürlich wird dieser Vers noch eine zukünftige Bedeutung haben, wenn in der großen Drangsalszeit sogar Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen umkehren werden. Und dann folgt Vers 28 oder 29.
Denn dem Herrn gehört das Königtum und er herrscht über die Nationen.
Jawohl.
Meinen Sie das? Ja.
Ja. Jetzt haben wir hier das messianische Reich der Endzeit. Also ist klar aus Psalm 22, zuerst das Leiden, Hände und Füße durchbohrt, und erst danach kommt das Reich, nicht umgekehrt. Also es war ganz klar schon im Alten Testament, zuerst muss der Christus, der Messias, leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Also das Reich kommt erst hier in der zweiten Hälfte, die eigentlich von der Auferstehung spricht, ja? Ab Vers 22 in der Mitte. Ja, du hast mich erhört. Weiter, nächster Vers.
Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Von ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte.
Jawohl, das sind diejenigen, die unter das Gericht fallen, die eben nur an ihren eigenen Bauch denken und nicht zu Gott umkehren. Jawohl, und dann der nächste Vers.
Nachkommen werden ihm dienen, man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan.
Ja, das bezieht sich alles auf das künftige Reich, eben dann, wenn Gott unter den Nationen herrscht, nach Vers 29. Und was ist die Botschaft, die sie von Generation zu Generation weitergeben, nach dem letzten Vers? Er hat es getan. Und das ist, erinnert uns an welches Kreuzeswort? Es ist vollbracht. Ja, wunderbar, so hört der Psalm 22 auf. Und das ist in der neuen Schlachter-Übersetzung ganz schön ausgenutzt worden. Wie hat man das übersetzt? Wer liest Neue Schlachter?
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat.
Ah, damit man die Verknüpfung auch direkt macht, ja? Dass er es vollbracht hat. So endet Psalm 22. Der Psalm, der so eindrücklich über das Kreuzesleiden des Herrn spricht. Ja, ist noch eine Frage zum Schluss?
Es ist manchmal sehr schwierig, wenn man mit Menschen über die Dreieinigkeit Gottes spricht. Wenn Sie das vielleicht sogar anführen, diese Stelle. Wie konnte Jesus, der Gott ist, von Gott verlassen sein? Wie kann man das erklären?
Ja, aber da muss man eben erklären. Er wurde verlassen als Mensch.
Aber trotzdem noch Gott.
Natürlich. Er ist Gott und Mensch in einer Person, aber eben, er hat als Mensch gelitten. Und er ist als Mensch gestorben, denn Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht in den Tod gehen. Darum musste er Mensch werden, damit er überhaupt hat sterben können. Und eben, dieses Gericht hat er als Mensch erduldet und als Mensch wurde er von Gott verlassen. Aber es ist natürlich etwas, das unser Denken sprengt, aber ich meine, das ist auch in der Wissenschaft so, dass es so viele Dinge gibt, die die menschliche Vorstellung völlig sprengt. Also nicht einmal die Natur des Lichtes versteht der Mensch. Ja, also man sagt in der Physik, die beiden Aspekte, Wellen- und Teilchencharakter, kann man nicht richtig miteinander versöhnen. Also wir wissen nicht mal, was Licht ist. Ja? Und wenn man schon nicht mal die Dinge der Schöpfung erfassen kann, wir können sie aber schon beschreiben und doch verstehen, was Licht ist, aber wir können es nicht voll wirklich erfassen. Und so ist es auch da. Gott zeigt uns, dass sein Sohn, als ewiger Sohn Gottes, Mensch geworden ist, als Mensch gelitten hat, als Mensch gestorben ist, als Mensch wieder auferstanden ist, als Mensch in den Himmel zurückgegangen ist und er wird als Mensch wiederkommen. Wir können das nicht verstehen, diese zwei Seiten, genauso wie wir die zwei Seiten des Lichts nicht verstehen können, aber wir können es doch so nachvollziehen, dass eben dieses Leiden geschah als Mensch und nicht als Gott. Und dass Gott eben ihn als Menschen verlassen hat, damit wir Menschen eben zu Gott zurückkehren konnten. Ja, noch etwas? Gut, dann wollen wir noch mit Gebet abschließen.
Ich möchte noch zu dem einen Wort vielleicht sagen, mich dürstet. Ist mir aufgefallen, da steht ja in Johannes 19, da ist es danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde, mich dürstet.
Ja.
Und er hat sicher Durst gehabt, aber er hat auch die Schrift erfüllt.
Ja.
Ich finde das auch so herrlich zu sehen, dass der Herr in allem die Schrift erfüllt hat, auch als er diesen Ausruf getan hat oder die verschiedenen Ausrufe, es ist vollbracht oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war in allem auch der gehorsame Knecht und hat vollkommen die Schrift erfüllt und hat es aber auch durchlitten, den Durst. Oder
ja, ganz genau. Aber trotzdem wollte er bewusst auch den Plan Gottes eben in allen Aspekten erfüllen. Genau. Gut. Ja, bitte.
In dem Vers, auch das mit dem Löwen.
Ja.
Ja, 14 wird da Satan als Löwe hingestellt. Und irgendwo in der Bibel steht aber auch, dass Jesus der Löwe für den Juden ist.
Jawohl, genau.
Ist das zu verstehen? Weil einmal ist Löwe Satan und einmal ist Löwe Jesus.
Ja, also das ist an sich ganz einfach. Ein Symbol ist ja eine Verbildlichung, die einen bestimmten Aspekt darstellt. Der Löwe ist der sinnbildlich den Aspekt der Majestät, der Stärke und der Kraft. Aber es gibt das wiederholt in der Bibel, dass das gleiche Symbol positiv als auch negativ verwendet werden kann. Also eben Kraft und Gewalt beim Löwen wird als Bild benutzt für Satan, weil er eben gewaltiger und mächtiger ist als alle Menschen. Und das gleiche Symbol wird auch gebraucht für den Herrn, der eben der König der Könige ist. Also ein Symbol kann in der Bibel darum, je nach Zusammenhang, im positiven wie im negativen Sinn verwendet werden. Aber dafür gibt es also noch weitere Beispiele. Das mit dem Löwen ist ein Beispiel. Gut, dann wollen wir noch beten und wir müssen ganz kurz noch zusammen klären danach, was das Thema der offenen Bibelklasse übernächstes Mal betrifft.